Noch einmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus Mariendorf. Statistiker sagen, wir agieren mit 500 bis 2500 Menschen im Jahr, je nach Beruf, je nachdem, ob wir extrovertiert sind, ob wir introvertiert sind. Und es gibt viele Momente, wo wir überwältigt sind, Gefühle, Fragen, Unsicherheiten, wenn wir mit diesen vielen Menschen agieren. Jesus war viel mit Menschen zusammen, mit Kranken, Besessenen, mit seinen Jüngern, mit Kritikern. Wie schaffte er es, gesunde Beziehungen aufzubauen und zu halten? Wie können wir es schaffen, heutzutage gesunde Beziehungen aufzubauen und zu unterhalten? Nun, ich denke, Menschen können auf verschiedene Arten und Weisen miteinander sich begegnen. Die einen sind überwiegend unbedarft, naiv vielleicht, gehen total offen auf andere zu, dort offen über ihre Gefühle, offen über Gedanken, für jedes Bedürfnis, das auf sie zukommt, kommt offen. Andere sind eher zurückhaltend, misstrauisch gegenüber anderen Menschen. Erst recht Fremden, ängstlich vielleicht sogar. Was kann mir passieren? Nun, dritte Art und Weise ist angemessen, mit Menschen umzugehen, zu verstehen, dass sie verschieden sind, dass sie verschiedene Ansprachen brauchen. Und sicherlich ist es am besten, angemessen, unterschiedlich mit Menschen umzugehen, oder? Alle sind gleich vor Gott, das ist klar. Aber unterschiedliche Menschen sollten wir unterschiedlich behandeln. Aber was heißt das, angemessen mit Menschen umzugehen? Unterschiedlich mit Menschen umzugehen? Und welche Hilfe gibt uns Gottes Wort dazu? Im ersten Teil der Predigt werden wir uns ein paar Charaktertypen, Menschen anschauen, die in den Sprüchen beschrieben werden und davon ableiten, wie wir mit diesen umgehen sollten. Im zweiten Teil werden wir uns dann anschauen, wie Jesus mit verschiedenen Menschen umgegangen ist. Das Thema der Predigt heute heißt deswegen Beziehungsweise. Weise mit EI natürlich geschrieben. Punkt 1. Menschen sind verschieden, weise, Tore und böse. Wie gesagt, ich bin Vertriebsingenieur und mich haben verschiedene Charaktere immer interessiert. Ich habe Bücher darüber gelesen und auch Kurse besuchen dürfen. Und Modelle zur Charakterbeschreibung von Menschen sind zum Beispiel das DISC-Modell, habe ich kennengelernt, D-I-S-G. D steht für dominant, I für initiativ, S für stetig und G für gewissenhaft. Da werden also die Menschen in, ich sag mal, vier Kategorien oder Grundtypen eingeteilt. Dann gibt es zwischen jeder Kategorie noch zwei Zwischentypen, sodass dann so ein Kreis entsteht mit 12 verschiedenen Farben hinterlegten Typen, zu denen du dich einordnen kannst. Da werden Fragen gestellt, die das dann die Einordnung ermöglichen. Und es ist schon erstaunlich, was man von diesen Typen dann für Verhaltensweisen ableiten kann. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der ist im Bereich gewissenhaft stetig unterwegs und für solche Menschen ist zum Beispiel typisch, dass sie ruhig rüberkommen, gelassen und auf Körperkontakt stehen. Und das trifft beides völlig auf mich zu. Ich bin schwer aus der Ruhe zu bringen. Meine Freunde, meine Frau würde ich das bestätigen. Und ich liebe Körperkontakt. Also wenn ich Freunden begegne, das ist für mich ganz natürlich und ich liebe das, sie zum Umarmen zum Beispiel. Dennoch ist die Wissenschaftlichkeit dieses DISC-Modells umstritten. Etwas wissenschaftlich fundierter ist der Typenindikator von Myers-Briggs, den bestimmt auch einige kennen. Der ist schon von 1944 und basiert auf der Lehre des Schweizer Psychiaters C.G. Jung. Dieser wirkte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Doch hier werde ich jetzt nicht näher drauf einsteigen. Da brauchen wir wirklich viel Zeit zu und das ist heute nicht Thema. Wir steigen jetzt ein in die Sprüche und wir fangen an mit Sprüche 24, Vers 1. Dort heißt es: Seid nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht bei ihnen zu sein, denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten zum Unglück. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand erhalten. Ein weiser Mann ist stark und ein vernünftiger Mann voller Kraft. Denn mit Überlegung soll man Krieg führen und wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg. Weisheit ist dem Toren zu hoch. Er darf seinen Mund im Tor nicht auftun. Hier und in den Sprüchen geht es um drei verschiedene Typen. Der Weise, der Tor und der Böse. Und eingangs möchte ich unterstreichen, dass in der Bibel kulturell bedingt dort oft der weise Mann oder der törichte Mann oder der böse Mann genannt und auch gemeint ist, weil es einfach kulturell damals der Mann die Hauptrolle gespielt hat. Ich werde das heute auch benutzen. Ich meine den Menschen. Also ich möchte, so wie ich auch die Bibel verstehe, sämtliche Menschen und auch die Frauen heute mit ansprechen. Nun, die Sprüche interessanterweise sprechen immer wieder von den Bösen, nämlich 19 Mal in den Sprüchen, von den Weisen 15 Mal, je nach Übersetzung heißen es auch die Verständigen, und die Toren 20 Mal wird in den Sprüchen von den Toren gesprochen und je nach Übersetzung heißt es auch der Narr oder Gedankenlose oder Unverständige. In der englischen Übersetzung heißt es the foolish. Deutsche Übersetzung, der Verrückte, passt nicht so gut, finde ich, Trottel oder der Dumme. Da habe ich mich auch dagegen entschieden. Ich bleibe heute bei dem Tor oder beim Narren, auch wenn es deutsche Wörter sind, die vielleicht heute nicht mehr so im Gebrauch sind, aber ich finde es ein passendes Wort, was Luther hier vor allen Dingen gewählt hat. Wir fangen an mit den weisen Menschen. Was zeichnet die weisen Menschen aus? Und ich werde jetzt einige Sprüche zitieren. Wird vielleicht ein bisschen schnell gehen, um mitzulesen in der Bibel. Könnt ihr natürlich versuchen, aber vielleicht reicht es auch einfach mitzuschreiben. Der Weise sucht Rat. Er ist belehrbar. Sprüche 9, Vers 8. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Letzte Woche hat Jan schon viel über die Weisheit gepredigt, auch über das Rat annehmen. Der Weise sucht Rat, aber ich denke, diese Stelle macht klar, es geht noch darüber hinaus. Den Weisen, rüge den Weisen und er wird dich lieben. Das heißt, selbst wenn Kritik harsch rüberkommt oder vielleicht dich sogar einen Tuck verletzt, was machst du zuerst? Guckst du auf den Inhalt der Kritik für dich persönlich oder auf die Form? Manchmal werden wir sogar von Menschen kritisiert, die wir überhaupt nicht mögen. Vielleicht sogar, sie sind uns unangenehm, die uns kritisieren. Wie gehen wir damit um? Schauen wir zuerst auf den Inhalt der Kritik oder auf den Menschen, den wir nicht mögen? Der Weise liebt die Kritik und schaut darüber hinweg, von wem sie kommt und wie sie rüberkommt. Der Weise ist heilend und versöhnlich. Sprüche 16, Vers 14. Des Königs Grimm ist ein Bote des Todes, aber ein weiser Mann wird ihn versöhnen. Dir wird Unrecht getan. Jemand anders wird Unrecht getan. Das ist tägliches Brot heutzutage. Was machst du? Frieden stiften oder zurückzahlen? Die Impulsiven unter uns zahlen gerne schnell zurück. Die Feigen zahlen vielleicht insgeheim zurück. hinter dem Rücken. Der Weise aber stiftet Frieden, er schlichtet, er versöhnt, überhört ein harsches Wort, vergibt. Der Weise ist fleißig, er ist verantwortlich. Sprüche 6,6. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Ein berühmter Spruch. Ja, es geht hier um Fleiß. Ich glaube, wir sind alle sehr fleißig, besonders hier in Deutschland. Aber ich denke, es geht darüber hinaus. Es geht um Verantwortlichkeit. Verantwortung für Dinge in deinem Leben oder für Dinge, die man dir übergibt. Kann man dir Dinge anvertrauen? In der Arbeit? In der Familie kann man dir, lieber Mann, die Kinder anvertrauen? Es geht um Verantwortlichkeit, die einen Weisen auszeichnet. Nur ein Zwischenpunkt. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass niemand weise ist in allen Bereichen. Du hast weise Bereiche, aber du hast Bereiche, wo du viel Rat brauchst. Ich suche mir immer Rat, wenn es um Geld geht, bei meinem Bruder, der ist beruflich dort ausgebildet. Wenn es um Beziehungen geht, gehe ich gerne auf meinen Freund Jörn zu, der besondere Antennen hat in Beziehungen. Wenn es um Job geht, gehe ich auf meinen Freund Thomas zu, der erfolgreich ein Unternehmen leitet. Ich habe verschiedene Ratgeber in verschiedenen Bereichen, weil niemand überall weise ist. Und zweitens, Weisheit hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ich hoffe, das ist jetzt schon durch die ersten Punkte, ja, liegt es, denke ich, auf der Hand. Dennoch sprechen wir viel, denke ich, in unserer Gesellschaft über Intelligenz und über Intelligenzquotient. Ich habe mich gefragt, warum? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Intelligenz messbar ist. Und in unserer Gesellschaft werden Dinge gemessen, wo es nur geht und wo es auch nicht geht. Und Dinge werden verglichen. Und das geht gut mit dem Intelligenzquotienten, mit der Weisheit geht es nicht so gut. Die kann man nicht gut messen und deswegen steht vielleicht der IQ im Vordergrund. Aber die Weisheit hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Letzter Punkt zur Weisheit, zum weisen Menschen ist die Gottesfurcht. Sprüche 3, Vers 7. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn. Weisheit ist eng mit dem Geist Gottes verknüpft. Jan hat auch das letzten Sonntag schon deutlich gemacht. Ich will das hier nochmal unterstreichen. Die Weisheit fängt mit der Furcht Gottes an. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo der Geist Gottes die Menschen dort gelehrt hat. Und durch Jesus wissen wir, dass wir den Geist Gottes durch die Taufe bekommen und dass es einer persönlichen Beziehung zu ihm bedarf, um ihn zu hören. Der Heilige Geist ist der Schlüssel der Wahrheit. Nun, wir haben ein gutes Bild bekommen über weise Menschen. Was passiert nun, wenn weise Menschen zusammenkommen? Wenn weise Menschen zusammenkommen, in Beziehungen miteinander treten, dann spricht man von einer gesunden Beziehung. Es ist eine gesunde Beziehung. Die kann enger sein, die kann distanzierter sein, die kann auf Bekanntschaftsebene laufen, auf Freundschaftsebene, in der Ehe. Aber wir sprechen von einer gesunden Beziehung unter weisen Menschen. Bist du weise? Dann solltest du dir diese Fragen stellen. Wo drin bin ich richtig gut? Wem kann ich in dieser Sache helfen vielleicht? Und gibt es Bereiche, in denen ich Hilfe brauche? Den zweiten Charakter, den ich mir jetzt anschauen möchte mit euch, ist der Tor oder der Narr. Der Tor ist unbelehrbar. Sprüche 1, Vers 7. Die Tore verachten Weisheit und Zucht. Nun, diese Unbelehrbarkeit, die ihm eigen ist, zeigt sich durch verschiedene Verhaltensweisen. Einmal, der Tor diskutiert gern. Er fühlt sich leicht angegriffen. Eltern sehen das ungern bei ihren Kindern, im Teenageralter vor allen Dingen. Diskutieren und Argumente austauschen ist wichtig. Nicht, dass ich falsch verstehen werde, und ist richtig und muss man auch lernen. Aber typisch ist beim Tor, beim Unbelehrbaren, dass er, wenn ein Argument widerlegt ist, ein anderes heranzieht. Und dann ist das widerlegt und dann zieht er ein anderes heran. Das heißt, er zieht immer weitere Argumente an, die, wo letztlich deutlich wird, es geht ihm um seinen Willen, den er versucht zu unterlegen. Aber es kommt eine unschöne Diskussion auf. Der Unbelehrbare lernt durch harte Konsequenzen. Sprüche 26, Vers 3. Dem Ross eine Peitsche und dem Esel einen Zaum und dem Toren eine Rute auf den Rücken. Unbelehrbare reagieren nach diesem Spruch erst bei harten Konsequenzen. Sie hören auf ärztlichen Rat erst bei ernsthaften Erkrankungen. Sie gehen erst zur Schuldnerberatung, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Sie suchen erst professionelle Hilfe für ihre Ehe, wenn der Partner mit der Scheidung droht. Das ist typisch für Unbelehrbare, die harten Konsequenzen. Der Unbelehrbare leugnet die Realität. Sprüche 1, Vers 22. Wie lange wollt ihr unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Toren hassen oder leugnen die Erkenntnis, wenn sie ihren Vorstellen oder Zielen widerspricht. Beispiele gibt es dafür heutzutage genug, sogar bei Staatslenkern. Aber ich denke an Holocaustleugner oder Corona-Leugner. Unbelehrbare wollen sich nicht ändern. Es gibt Schwierigkeiten, immer wieder in Beziehung, Ehe, Freundschaft, auf der Arbeit. Der Unbelehrbare weiß genau, dort liegt das Problem. Nicht bei mir. Der Tor ist als zweites lustig. Sprüche 13, Vers 16. Ein Tor aber stellt die Narrheit zur Schau. Mit einem Toren kann es lustig sein. Man kann Spaß haben, ohne groß über Konsequenzen für einen selber oder für andere nachdenken zu müssen. Mitfühlen ist im Hintergrund. Mit Narren kann man richtig Spaß haben. Aber respektieren tut man sie nicht. Der Tor ist unselbstständig. Sprüche 11, Vers 29. Wer sein eigenes Haus in Verruf bringt, wird Wind erben, und ein Tor muss des Weisen Knecht werden. Narren sind unverantwortlich. Sie leben oder wohnen gerne noch bis spät in die 20er zu Hause und lassen sich bekochen und die Wäsche waschen. Verantwortung für Leben und Handeln übernehmen? Fehlanzeige. Verständnis, dass im Monat Einnahmen die Ausgaben übersteigen müssen? Kaum. Das ist eine Herausforderung, besonders für die jüngere Generation. Ich denke besonders an die jungen Männer. Nicht selten leben diese Unselbstständigen in enger Gemeinschaft mit überverantwortlichen Menschen, die sie bemuttern, ihnen aber nicht wirklich helfen. In dem Fall spricht man von einer co-abhängigen Beziehung. Als weise Eltern sollten wir so früh wie möglich versuchen, diese Unselbstständigkeit bei unseren Kindern zu verhindern. Wie machen wir das? Durch Übergabe von Verantwortung. Kinder reifen durch Übernahme von Verantwortung, durch Fördern, durch Fordern. Nicht durch Kompensation von Unselbstständigkeit. Und das fängt früh an, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir unsere Kinder täglich zur Schule mit dem Auto bringen, zur Schule, die nur 3 Minuten entfernt ist mit dem Auto, fördern wir nicht Verantwortlichkeit, sondern Unselbstständigkeit. Nun, ich wiederhole mal, es liegt auf der Hand, jeder hat Bereiche, wo er ein Tor ist. Man ist nicht Tor in allen Bereichen des Lebens und Torheit hat nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun oder mit Blödheit. Das hat damit nichts zu tun. Zusammenfassend, weise Menschen hören auf den Heiligen Geist, Narren und Toren folgen ihren menschlichen Gefühlen und Impulsen. Der dritte Mensch, den wir uns angucken in den Sprüchen, ist der böse Mensch. Auch den gibt es. Was zeichnet ihn aus? Sprüche 2, Vers 12. Dort beschreibt Salomo es so. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Dich zu retten vor dem Weg der Bösen, vor den Leuten, die Falsches reden. Die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sich fröhlich und sind fröhlich über böse Ränke. Die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen. Nun, böse heißt es hier Lügen, dass sich die Balken brechen, wie man so schön sagt in Deutschland. Sie verstecken sich oder zumindest verstecken sie ihr böses Handeln im Finsteren. Die Toren bereiten Menschen Probleme, ohne dass sie es wollen. Die Bösen bereiten Menschen Probleme und Schaden mit voller Absicht, mit Befriedigung. Hier im Vers 14 heißt es sogar mit Spaß. Böse können verschiedene Hintergründe haben, können vergangene Verletzungen, können sie dahin gebracht haben, wo sie sind, Besessenheit, Selbstsucht. Es gibt vielfältige Gründe dafür. Beispiele für solche Menschen gibt es auch genug, du brauchst nur die Nachrichten zu schauen. Aber auch in Gottes Wort findest du jede Menge dieser Menschen. Ich denke an den jungen Paulus zum Beispiel, ich denke an den späten Saul oder ich denke an Judas. Kennst du solche Menschen? Wenn ja, wie sollten wir uns gegenüber verhalten? Als Weiser umgehst du diese Menschen, vermeidest jeden Kontakt. Aus dem Impuls heraus helfen zu wollen, können wir die Nähe suchen und uns überschätzen. Aber hier in Vers 12, in Sprüche 2, heißt es, wir sollen uns retten vor den Bösen. Weg von den Bösen. Als Weiser suchst du eine sogenannte distanzierte Beziehung. Böse sind auch Menschen, die von Gott geliebt sind. Ihnen kann geholfen werden, aber nicht von dir, sondern nur von professionell ausgebildeten Menschen. Wenn Narren oder Tore auf Böse treffen, besteht die Gefahr des Missbrauchs. Auch das ist Teil der Nachrichtenlage heutzutage, leider. Der Böse nutzt den Toren dabei aus, der Tor merkt es vielleicht gar nicht oder erst spät. In dieser Situation bist du, weiser Mensch, gefragt, Toren in deiner Umgebung zu warnen, ihnen zu helfen, Acht zu geben. Weil das passiert in Familien, in Nachbarschaften, in Gemeinden, in Vereinen. Zuletzt können auch Böse mit Bösen interagieren, in Beziehung eingehen, dann wird es richtig gefährlich. Das ist eine explosive Begegnung. Abschlussfragen zum ersten Teil. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich wie ein Narr oder gar wie ein böser Mensch benimmst? Welche Beziehung mit Toren kannst du nach dieser Predigt besser führen? Oder drittens, gibt es böse Menschen in deiner Nähe, von denen du dich besser distanzierst? Weil sie eindeutig Böses dir wollen. Nun, das war der erste Teil. Wir haben jetzt, glaube ich, ein gutes Bild von Weisen, von Toren, von Bösen. Und wir wollen jetzt mal praktisch schauen, wie Jesus uns das ja, praktisch vorgelebt hat, wie wir mit Menschen umgehen können. Wenn wir die vier Evangelien studieren, die Jesus Leben beschreiben, dann sehen wir, mit wie vielen Menschen er umgegangen ist. Er ist viel begegnet, Weisen, Toren, Bösen, wo er sich entsprechend verhalten hat. Von Bösen hat er sich entfernt, hat sie weggeschickt. Toren gegenüber hat er eine helfende, fürsorgliche Haltung eingenommen. Und mit Weisen hat er eine gesunde Beziehung gepflegt. Denk an Johannes 21, wo er mit seinen Kumpels fischen gegangen ist und eine gute Zeit am Lagerfeuer hatte. Aber wie besprochen schon, es gibt, wir haben alle diese Bereiche in uns. Und wir sind manchmal, haben wir böse Gedanken, böses Handeln, manchmal weise, manchmal töricht. Und ich möchte ein Beispiel angucken, wo Jesus mit Petrus umgegangen ist, der auch alle diese Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Wir gucken uns an Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 18. Und ich, Jesus, sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Petrus ist hier vom Heiligen Geist erfüllt und versteht und sagt, dass Jesus der prophezeite Messias ist. Jesus nutzt diese aufblitzende Weisheit von Petrus und gibt ihm eine radikale Vision, eine Verantwortung für die Zeit nach Jesu Tod. Nur kurz Zeit später, Matthäus 16, Vers 23, er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was ist hier passiert? Aus menschlich verständlichen Gründen wollte Petrus Jesus ausreden, nach Jerusalem in den sicheren Tod zu gehen. Jesus identifiziert diese Haltung als eine teuflische Besessenheit hinter dem Gedanken und distanziert sich sehr scharf von Petrus. Wieder nicht lange später, Matthäus 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird dieses Kind und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelsreich. Was ist hier passiert? Petrus streitet mit den anderen Jüngern über ihre Rangfolge. Eine wirklich törichte, komische, dumme Idee und Diskussion muss das gewesen sein. Sie benehmen sich wie Toren. Jesus reagiert belehrend mit einem eindrucksvollen Vergleich, nämlich werdet wie die Kinder. Dieser Spruch ist noch heute unter Christen und Nicht-Christen berühmt und wird zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten herangezogen. Das sind mal drei Beispiele, wie Jesus mit Petrus in verschiedenen Situationen umgegangen ist. Weisheit, er hat ihn gefordert, gefördert. Böse, gesagt, geh weg, Satan. Oder als Tor hat er ihm geholfen. Wenn du Jesus nicht so gut kennst und vielleicht ein Bild von Jesus hat, das damit nichts zu tun hat oder wo Jesus nur der liebende, segensbringende, heilende Messias ist, dann empfehle ich dir, zum Beispiel ins Evangelium von Matthäus zu gehen und Jesus zu studieren unter diesem Aspekt. Das ist spannend. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Im Abendmahl gedenken wir Jesus, seinem Tod, seiner Auferstehung, die uns vergeben und das ewige Leben geschenkt hat. Wir nehmen das Brot zu uns als Zeichen seines Leibes und den Wein als Zeichen seines Blutes, das für uns vergossen wurde. Ich bete noch kurz für uns. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns viel Weisheit gibst in den Sprüchen, über was für verschiedenartige Menschen es gibt und wie wir miteinander umgehen können. Ich danke dir, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, gebracht hast vor 2000 Jahren, der uns das vorgelebt hat, der das mit Praxis, mit Leben gefüllt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Aber vielmehr danke ich dir dafür, dass er für uns gestorben ist, ans Kreuz, dass er wieder auferstanden ist, sodass wir heute eine enge Beziehung mit dir haben können, eine freie Beziehung, dass du uns unsere Sünden vergibst und wir jeden Tag neu und frei anfangen können. Vielen Dank dafür. Ich bete das im Namen deines Heiligen Sohnes. Amen.